Das mit dem Trinken kann ich nur noch mal wiederholen, denn für das Gehirn ist es enorm wichtig, dass genug Wasser da ist, damit der Stoffwechsel und alles gut funktioniert. Dass auch die Abfallstoffe, die beim Denken so entstehen, auch abtransportiert werden können zum Beispiel. Also ganz wichtig, immer genug trinken, sonst funktioniert auch das Denken schlechter. Ja, hier nochmal, wie angesprochen, unsere Webseiten. Da gibt es eine ganze Reihe kostenloser Materialien, die man sich entweder anschauen kann, runterladen kann, anhören kann, wie auch immer. Also iguw.de, das Institut für Glaube und Wissenschaft, und begründet-glauben oder -glauben.org. Da hat es eine ganze Reihe Videos auch drauf und es werden immer mehr. Ja, wo bin ich, wenn mein Gehirn denkt? Eine provokative Frage, die man sich ja manchmal doch auch so ein bisschen stellt. Was ist eigentlich gerade los? Man macht irgendwas, fährt zum Beispiel mit dem Auto von einer Stadt in die andere Stadt und innerlich denkt man gerade an was ganz anderes, an die eigene Familie oder an irgendwas und trotzdem kommt man sicher an. Also schon spannend, wo man manchmal selber sein kann, während das Gehirn offenbar Auto fährt. Also ja, wir wollen das Ganze in mehreren Schritten angehen. Erstmal schauen, das faszinierende Gehirn, dann wie hängt Gehirn mit uns, mit unserer Persönlichkeit zusammen, kann man das Gehirn vielleicht simulieren als Computer und dann so eine ganze Reihe von Fragen, die sich stellen in der Gehirnforschung. Die Frage des Bewusstseins, die Frage des freien Willens, die Frage, wo Gott eventuell im Gehirn anzusiedeln ist und solche Fragen, die sich die Wissenschaftler gestellt haben. Ja, sogar die Frage, ob es eventuell sogar Bewusstsein ohne Gehirn geben könnte. Und dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Und ich denke, nach einer knappen Stunde sind wir damit fertig. Ja, mal so die Frage, was hat in den letzten Jahrtausenden eigentlich unsere Erde am nachhaltigsten verändert? Man würde es wahrscheinlich nicht vermuten, aber es scheint mit diesem komischen Objekt, das zu 80% aus Wasser besteht, zu 10% aus Fett und 8% aus Eiweiß. Mit diesem Objekt scheint es zusammenzuhängen, was sich so in den letzten Jahrtausenden auf der Erdoberfläche alles verändert und abgespielt hat. Also ich glaube, der Mensch war die prägendste Kraft auf unserer Erde in den letzten Jahrtausenden. Und ja, ganz zentral beteiligt am Menschsein ist auch dieses Organ, das Gehirn. Bei Männern wiegt es etwa 1,4 Kilogramm, bei Frauen nur 1,3 Kilogramm. Manch einer folgert daraus, dass die Männer den Frauen intellektuell weit überlegen sind. Man könnte aber auch umgekehrt argumentieren, dass man sagen kann, eigentlich sind doch die intellektuellen Fähigkeiten von Mann und Frau relativ gleich. Offenbar können Frauen mit den gegebenen Ressourcen deutlich effektiver umgehen und arbeiten. Dieses Gehirn besteht aus Eiweiß, Fett und Wasser, wie ich schon gesagt habe, und hat etwa 100 Milliarden Neuronen. 100 Milliarden ist eine Zahl, die hört man sonst nur in der Finanzwelt vielleicht mal, wenn es so um Staatsentwicklung oder Staatshaushalte geht. Die Anzahl der Sterne in unserer Galaxie, in der Milchstraße zum Beispiel, ist auch so in dieser Größenordnung. 100 Milliarden. Also enorm viele Neuronen, die sich hier auf diesem kleinen Raum befinden. Und noch größer als diese Anzahl von Neuronen sind die Verknüpfungen, also die Kommunikationsdrähte sozusagen, die miteinander ausbilden. Da kann nämlich ein Neuron bis zu 10.000 solche Verknüpfungen ausbilden. Und dementsprechend gibt es etwa 10 Billionen, also 10.000 Milliarden solche Vernetzungen im Gehirn. Darunter kann man sich auch wieder wenig vorstellen. Aber man kann sich mal überlegen, wenn ich diese ganzen Nervenstränge im Gehirn mal linear als Kette aneinander lege, wie weit würde ich dann kommen? Und man kann ausrechnen, 750.000 Kilometer. Das ist einmal zum Mond und wieder zurück. Nur was im Gehirn hier also alles an Verkabelung vorliegt, sozusagen. Also ganz schön viel, ganz schön komplex, kann man daraus schon mal ableiten. Wenn man auch noch die Nerven im Körper dazu nimmt, dann kommt man sogar auf 5 Millionen Kilometer. Also da kommt man schon ein ganzes Stück weiter, nochmal 14 Mal zum Mond und zurück. Wichtig dabei ist, diese Verkabelung wird nicht nur einmal durchgeführt, sondern die geschieht immer wieder. Also sowohl bei Babys als auch im hohen Erwachsenenalter werden noch Nervenstränge aufgebaut oder auch abgebaut, je nachdem, ob man sie nutzt oder nicht. Und dieses Phänomen nennt man Neuroplastizität. Genutzte Verbindungen werden verstärkt, wie eine Autobahn, die ausgebaut wird, weil sie immer wieder genutzt wird. Deswegen, wer übt, der kann Dinge besser als jemand, der es nicht übt. Und Verbindungen, die man nicht nutzt, die verkümmern eben im Laufe der Zeit. die werden nicht weiter versorgt. Und deswegen ist auch jedes Gehirn individuell ganz anders. Sogar bei eineiigen Zwillingen. Manch einer würde vermuten, eineiige Zwillinge müssten ja auch genau das gleiche Gehirn haben, ist aber nicht so. Je nachdem, was die machen, was die tun, haben die teilweise völlig unterschiedliche Gehirne von ihrem Aufbau her. Das hat Hirnforscher auch sehr überrascht, als man das herausgefunden hat. Also das Gehirn ist ganz stark von dem abhängig, was ich selbst auch mit dem Gehirn mache, worauf ich mich einlasse und wie ich auch selbst geprägt werde. Natürlich gibt es auch genetische Grundlagen für den Aufbau des Gehirns, aber man hat doch auch eine große Eigenverantwortung dabei. Das Gehirn besteht im Grunde aus vier großen Arealen. Also zum einen das Großhirn, das macht beim Menschen etwa 2/3 des Gehirnvolumens aus. Und das ist hier alles, was man von außen jetzt hier im Grunde genommen sieht. Besteht aus 4 Hauptteilen, dem Frontallappen, dem Scheitellappen, dem Hinterhauptlappen. Also hier im Hinterhauptlappen findet interessanterweise das Sehen statt, obwohl die Augen hier vorne sind. Aber das wird über den Sehnerv alles dahinter geleitet und ständig im Wechselprozess werden da Informationen ausgetauscht. Hier vorne ist besonders dann aktiv im Frontallappen, wenn wir Entscheidungen treffen oder kognitiv an Dinge rangehen, also denken oder planen oder so. Der Scheitellappen ist besonders für Wahrnehmung, wird ja besonders gebraucht, oder dann im Schläfenlappen, der grüne Bereich hier, der ist zum Beispiel beim Sprachverstehen aktiv. Also das ist das Großhirn, das ist beim Menschen besonders groß ausgeprägt im Vergleich zu anderen Organismen, die auf dieser Welt leben. Dann gibt es das Kleinhirn, das ist das etwas Ziehharmonika-artig aussehende hier hinten dran, ist zwar deutlich kleiner, hat aber 3-mal so viele Nervenzellen wie das Großhirn. Nämlich mehr als 50% aller Hirnzellen sitzen hier im Kleinhirn. Und das Kleinhirn ist zuständig für die Bewegung. Es ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass Sie sich nicht selber kitzeln können. Sie können es ja mal versuchen, sich selbst zu kitzeln, Sie werden nicht lachen. Sie können es auch mal versuchen, Ihren Nachbarn zu kitzeln und werden feststellen, der fängt zu lachen an. Das liegt daran, dass das Kleinhirn es vorausberechnen kann, was ich tun werde und auch die Reaktion schon entsprechend einstellen kann. Dann gibt es hier noch das Stammhirn, das ist im Grunde das verlängerte Rückenmark und das ist zuständig für die ganzen vegetativen Vorgänge. Und das ist auch ganz gut, dass man da nicht groß Gedanken drauf verschwenden muss. Also da hat man, die Atmung wird da gesteuert, der Herzschlag und so weiter. Wenn ich ständig mir bewusst machen müsste, mein Herz muss jetzt schlagen und schlagen und schlagen, dann wäre ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr hier. Das Gute ist, das Stammhirn führt diesen Job ganz gut aus. Und versteckt mittendrin, also unter dem grünen Lappen hier sozusagen, den müssten wir jetzt aufklappen, da ist dann noch das Zwischenhirn. Das ist so eine Art Sekretariat. Da fließen sozusagen die Wahrnehmungen aus dem Körper rein ins Gehirn und das Sekretariat verteilt dann, wo was weiterverarbeitet wird oder ob es vielleicht gar nicht weiterverarbeitet wird. Ja, jetzt habe ich schon so ein bisschen anklingen lassen. Man sollte daraus jetzt keine falsche Vorstellung ableiten. Oft denkt man so, dass sich ja Funktionen im Gehirn genau lokalisieren lassen. Also hier Gefühle sitzen hier hinten, Vorbewusstsein oder Intuition sitzt da oben und Bewusstsein, rationale Entscheidungen da vorne. Das ist ein falsches Bild. Also natürlich gibt es manche Regionen, wenn die ausfallen, dann funktioniert manches nicht mehr. Aber letztendlich ist immerzu das ganze Gehirn aktiv. Und einfach zu sagen, hier vorne treffe ich meine Entscheidungen, wäre eine ganz starke Verkürzung. Es ist sicherlich wichtig, dieser vordere Bereich zum Treffen von Entscheidungen, das, was hier rot gezeichnet ist. Aber es ist nicht so, dass die Entscheidungen hier vorne gefällt werden, sondern da ist eine ständige Wechselwirkung mit den anderen Bereichen des Gehirns. Das Gehirn ist einfach viel komplexer, ständig am Signale hin und her schicken in den Neuronen. Woher weiß man das eigentlich alles? Wie kann man überhaupt da oben reinschauen? Das war bis vor 100 Jahren noch gar nicht so einfach. Denn seit der Antike und schon der griechische Arzt Galenos hat sich Gehirne angeschaut. Seit der Antike war man darauf angewiesen, dass Menschen gestorben sind und man sie dann danach sezieren konnte und anschauen konnte, was steckt da alles so drin im Menschen. Und schon Galenos hat sich gedacht, da oben, das hat was mit unserem Denken zu tun, was da oben drin sitzt im Körper. Und hat dem Gehirn schon die kognitiven Fähigkeiten zugeschrieben. Und dann bis zum Ersten Weltkrieg natürlich auch viel die Verletzungen von Lebenden. Wenn man festgestellt hat, jemand war an einer Stelle verletzt und manches hat nicht mehr funktioniert, da hat man gemerkt, ah, da besteht wohl ein Zusammenhang. Das Gute war dann, dass in den 20er Jahren dann das Elektroenzephalogramm, das EEG, erfunden worden ist. Und seitdem konnte man auch in gesunde Menschen hineinschauen. Zumindest die elektrischen Signale aus dem Gehirn auswerten. Das EEG hat den großen Vorteil, dass es in Echtzeit misst. Also das, was im Gehirn passiert, wird genau im gleichen Moment aufgenommen. Aber das Problem ist, man misst hier eben an der Schädeldecke, also nur außen. Das heißt, man kann nur die direkte Oberfläche abtasten. Alles, was halt direkt an der Oberfläche passiert. Und deswegen ist es räumlich relativ ungenau. Und man muss dann entsprechend mit Software und so weiter diese Signale dann eben auswerten. In den 70er Jahren dann, also 50 Jahre später etwa, wurde dann auch die Magnetresonanztomographie erfunden. Und mit der konnte man dann auch tiefer ins Gehirn reinschauen. Also räumlich sehr, sehr genau das MRT und hat den großen Vorteil im Vergleich zur Röntgentomographie, dass die Strahlung völlig ungefährlich ist. Das sind einfach Magnetfelder. Gefährlich ist nur für jemanden, der Eisenimplantate im Körper trägt, magnetische Implantate. Deswegen Herzschrittmacher können da nicht rein, sonst hat man wirklich ein Problem. Aber solange man nichts Magnetisches in sich trägt, ist das viel ungefährlicher als Röntgen. Tja, es ist aber leider eben zeitlich sehr langsam. Ich weiß nicht, vielleicht war der eine oder andere schon mal drin in so einem Kasten. Da liegt man natürlich schon so 20, 30, manchmal auch eine Stunde drin, 60 Minuten, bis das Bild dann wirklich fertig ist. Aber dafür ist es dann räumlich sehr genau aufgelöst und man kann genau sagen, wo ist der Hirntumor zum Beispiel. Deswegen macht man sowas auch vor solchen Operationen, solchen operativen Eingriffen. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Methoden, aber dank der technischen Fortschritte können wir jetzt eben in den Kopf reinschauen und Dinge aufklären, die vorher der Menschheit nicht zugänglich waren, weil man eben dafür hätte aufmachen müssen. Und das macht man halt nur in ganz besonderen Fällen. Tja, und das Ganze kann man dann auch zum Spaß verwenden. Wir waren mal in einem Museum in Dortmund bei der DASA, bei der Deutschen Arbeitssicherheitsagentur. Und die hatten da so einen Tisch aufgebaut. Und links und rechts waren die Sitze und man schnallte sich so eine Spule um, die in so einem Lederband drin war. Und dann wurde immer angezeigt auf so einem Bildschirm, wie stark die Hirnströme waren, die gemessen wurden. Und dann hat hier mein Sohn gegen meine Frau zum Beispiel gespielt. Und der die stärkeren Hirnströme hat, der bewegt dann den Ball in die Richtung des Gegners. Und natürlich versucht man sich dann anzustrengen und so weiter und mehr zu denken, aber das bringt überhaupt nichts. Ich habe dann auch versucht, meine Gedanken mal zu ändern. Also ich habe mit meiner Frau dann auch mal gespielt und habe gedacht, woran kann ich denken, damit ich meine Frau schlage? Und habe dann gedacht, na, ich denke einfach an meine Frau. Und tatsächlich, ich habe sie auch geschlagen. Daraufhin wollte sie eine Revanche haben und hat mich nochmal gefragt, ja, wie ich das denn gemacht habe. Ich habe sie dann erstmal nicht verraten. Habe dann nur gesagt, na, du musst halt an irgendwas denken, was sehr intensiv Gedanken in dir hervorbringt oder auslöst. Und beim nächsten Mal hat sie mich geschlagen. Und dann habe ich ihr gesagt, na, also ich habe ja an dich gedacht. Und du? Und sie sagt mir, ich habe an Deko gedacht. Also meine Frau liebt es, Räume zu dekorieren und so weiter. Also man sieht, meine Frau hat offenbar stärkere Gedanken und vielleicht sogar Gefühle, Emotionen, wenn sie das Haus dekoriert, als ich, wenn ich an sie denke. Jetzt weiß ich nicht, für wen das jetzt das schlimmere Bild auslöst. Naja, aber witzige Sachen kann man mit diesen Forschungsmethoden machen. Aber auch sehr hilfreiche Dinge. Zum Beispiel hier das Bild eines Parkinson-Patienten. Und dazu habe ich ein kleines Video mitgebracht, das uns der Marc jetzt einspielen wird. Beim Parkinson ist es ja so, dass im Gehirn ein gewisser Taktgeber nicht mehr funktioniert, der für die Hormonproduktion zuständig ist. Und dann funktioniert es nicht mehr, die Nervenreize ausreichend zu koordinieren. Und der soll die beiden Hände aneinander halten und schafft es aber einfach nicht. Das ist alles vor der Operation. Und dann hat man ihn untersucht und hat ihm einen Taktgeber eingepflanzt. Also das ist auch noch vor der Operation. Er soll jetzt mal ein Glas in ein anderes schütten, ein Wasserglas. Und also es tut fast weh, da zuzuschauen. Und der bekommt dann in einer Operation einen Taktgeber eingepflanzt, also an der gleichen Stelle wie ein Herzschrittmacher und eine Elektrode an einer bestimmten Stelle im Gehirn. Und jetzt ist dieser Taktgeber aktiv und die Elektrode stimuliert bestimmte Bereiche im Gehirn und er kann alles wieder tun mit der Hand. Die Operation hat durchgeführt Professor Volker Sturm, der wird auch auf unserer DVD drauf sein, die im Oktober erscheinen soll zum Thema Mehr als mein Gehirn. Und alles geht. Und jetzt kommt gleich der fiese Arzt und schaltet den Taktgeber aus. Und alles geht wieder von vorne los. Also so eine kleine Region im Gehirn scheint eine enorme Auswirkung darauf zu haben, wie wir mit unserem Körper umgehen können. Und das bringt natürlich dann Leute ins Nachdenken, zumal es ja noch andere Dinge gibt, so wie ein Arm, der amputiert wird und trotzdem tut er noch weh, das sogenannte Phantomschmerzsyndrom. Oder das Umgekehrte, dass es Leute gibt, die sagen, meine Hand ist gar nicht meine eigene, die stört mich irgendwie, die fuchtelt mir dauernd dazwischen. Oder so, die sich wünschen, dass ihre Hand amputiert wird. Da gibt es dann auch Therapiemethoden und so weiter, aber man hat irgendwie den Eindruck, irgendwie, wenn im Gehirn was nicht stimmt, dann stimmt auch was mit mir nicht. Ein ganz krasses Beispiel im 19. Jahrhundert, 1848, ein amerikanischer Eisenbahnarbeiter ist für Sprengungen zuständig und übersieht etwas und die Bombe geht los, bevor er sich ausreichend entfernt hat. Alle dachten, er ist tot. Es ist ihm eine Eisenstange mitten durch den Schädel geschossen. Und zwar etwa hier, also das ist heute noch ausgestellt, sein Schädel im Museum. Und hat wahrscheinlich das Frontalhirn kaputt gemacht, zumindest durchstochen. Aber wie durch ein Wunder, er hat nur geblutet und konnte dann noch behandelt werden und weiterleben. Also der hat noch 12 Jahre immerhin gelebt. Nachdem die Blutung und alles natürlich gestillt war. Das Spannende war nur, dass er vorher als ein sehr zuverlässiger Ehemann galt und danach, und auch ein netter, umgänglicher Mensch, und danach berichten zumindest einige Leute, dass er unzuverlässig geworden ist, impulsiv war und so weiter. Jetzt ist nur die Frage, liegt das wirklich einfach daran, dass hier im Gehirn etwas zerschossen wurde? Ist es tatsächlich so, dass unser Charakter sich komplett verändert, wenn im Gehirn etwas verändert wird? Das ist eben genau die spannende Frage. Sind wir Menschen einfach nur unsere Neuronen, unser Gehirn? Das Spannende ist, er ist natürlich dann auch ausgestellt worden. Also ist auf Zirkusse und so weiter mitgenommen worden und die Leute durften ihn anschauen und reinschauen und alles Mögliche. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch gewisse soziale Konsequenzen hat, wenn man so vorgeführt wird. Er ist dann ausgewandert aus den USA nach Chile. Und in Chile ist er dann Postkutschenfahrer geworden und hat da seinen Job offenbar ganz gut gemacht. Und ist dann später wieder zurückgekehrt. Also von daher, es gibt zwei Ärzte, die das unterschiedlich beurteilen. Der eine sagt, das zeigt ganz klar, dass im Gehirn, wenn da eine Region kaputt ist, dann ist auch unsere Persönlichkeit verändert. Wir sind einfach die Materie. Und der andere sagt, naja, also der Mann, der hatte am Anfang tatsächlich solche Syndrome, aber dann sich auch wieder angepasst. Und es kann auch ganz andere Ursachen gehabt haben. Ist also ein umstrittener Fall. Aber der zeigt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Die Frage ist nämlich, wenn Gehirnverletzungen zu solch enormen Veränderungen von Fähigkeiten und von Persönlichkeitsmerkmalen führen, ob man dann nicht einfach sagen kann, dass unsere Persönlichkeit und alle menschlichen Eigenschaften, die uns ausmachen als Menschen, ob die nicht einfach nur eine Funktion unseres Gehirns oder unserer Neuronen sind. Also, wie meine Neuronen vernetzt sind, bestimmt, wer ich bin. Das wäre die Position des sogenannten reduktionistischen Materialismus. Der heißt so, weil er davon ausgeht, alles ist nur Materie, es gibt nichts Geistiges, alles ist nur Materie, Atome und leerer Raum sozusagen. Und reduktionistisch, weil er alles reduziert auf Materie. Also alle Phänomene, die auch uns als Menschen ausmachen, Liebe und so weiter, das ist alles letztendlich nichts anderes als Materie. Dementsprechend ist dann unser Ich, auf das wir so stolz sind und das uns so wichtig ist, eigentlich nur ein sogenanntes Epiphänomen, so wie der Rauch des Feuers. Also das Feuer brennt und das ist das Eigentliche und was dann so drüber noch abraucht, hat keine Konsequenz mehr zu dem Feuer oder auf das Feuer. Es ist nur ein Nebenphänomen. Das Ich ist letztendlich nur eine Illusion. Und man kann sich im Moment gerade jede Menge Bücher kaufen auf dem säkularen Buchmarkt, die genau das behaupten und die eigentlich sagen, unser Ich ist letztendlich nur eine Illusion, die unsere Neuronen uns vorspiegeln, weil es einen Überlebensvorteil im evolutionären Existenzkampf mit sich bringt. Wir werden dieser Frage noch weiter nachgehen, ob das eine adäquate Interpretation sein kann. Wenn dem so ist und es tatsächlich nur eine Frage von Neuronen ist, was der Mensch kann und ist, dann müsste man natürlich so einen Menschen auch nachbauen können. Dann muss ich ja nur die richtige Vernetzung von elektrisch aktiven Bauteilen finden und kann dann entsprechend einen Computer bauen, der genau das Gleiche kann wie ein Mensch. Ich muss nur genug solche Neuronen sozusagen anbauen und die entsprechend vernetzen. Das wäre die sogenannte Computeranalogie. Ein Gehirn arbeitet analog zu einem Computer. Das technische Stichwort wäre neuronale Netze. Und genau das versuchen Wissenschaftler im Moment auch, die einfach davon ausgehen, es kommt nur auf die richtige Vernetzung und den richtigen Stromfluss an und dann haben wir bewusste Wesen, Roboter vor uns, die dann genauso sind wie wir Menschen. Und die können tatsächlich auch Spannendes erreichen. Also zum Beispiel hat Garry Kasparov, der damalige Schachweltmeister 1996, gegen einen Microsoft-Computer Deep Blue gespielt und erstmals schaffte es ein Computer, einen Menschen zu besiegen. Ganz überraschend. Garry Kasparov war natürlich stinksauer, aber in dieser Stellung war einfach für Schwarz nichts mehr zu holen und er hat aufgegeben. Aber es gab noch weitere Partien und letztendlich hat dann Kasparov doch gewonnen, noch mit 4-2, aber es gab die Firma Microsoft hat dann den Deep Blue doch nochmal besser gemacht und im nächsten Jahr, 1997, hat er dann sogar insgesamt verloren gegen Deep Blue. Und Kasparov sagte dann, immer noch sauer über seine Niederlage, dieser Computer, diese Maschine hat sich geweigert, in eine Position sich zu begeben, die einen entscheidenden kurzzeitigen Vorteil geboten hat. Diese Maschine zeigte einen sehr menschlichen Sinn für Gefahr. Das war so sein Ausspruch. Und daraus wurde dann auch ganz schnell, oh, der Computer könnte das Gleiche tun wie ein Mensch. Natürlich muss man zugeben, der konnte nur Schach spielen, sonst nichts. Aber das Interessante war, dass Garry Kasparov behauptet hat, diesen Computer kann man nicht mehr von einem menschlichen Gegner unterscheiden, während man das sonst von Schachcomputern oft sagen konnte. Und letztendlich hat man das Ganze dann auch geschafft bei Go, beim Go-Spiel, da wo man immer diese Steine setzen muss und Gebiete einkreisen muss. Da ging man lange davon aus, dass das Computer nicht schaffen können, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, als man eigentlich berechnen kann. Aber Google, die ja alles erreichen wollen, haben auch das geschafft und tatsächlich wurde der Weltmeister aus Südkorea 4-1 von AlphaGo letztes Jahr geschlagen. Aber ist das tatsächlich das Gleiche wie menschliche Intelligenz? Nur weil es vielleicht so wirkt. Ein Philosoph, John Searle, hat sich dazu ein ganz tolles Gedankenexperiment ausgedacht. Und zwar folgendes. Der sagt, stellen Sie sich ein schwarzes Zimmer vor, in das Sie nicht reinschauen können. Und Sie stellen jetzt auf Chinesisch eine Frage, also Sie können Chinesisch, und schmeißen eine Frage rein in dieses Zimmer. Und dann kommt auf der anderen Seite eine gute Antwort auf diese Frage raus. Von außen würden Sie denken, ja klar, da sitzt jemand drin, der kann Chinesisch. Aber was wirklich in dem Zimmer passiert ist, da steht jemand, der hat keine Ahnung von Chinesisch, aber der hat ein tolles Buch, eine Zeichenverknüpfungstabelle, so eine Art Algorithmus sozusagen. Das heißt, der schaut sich an, welche Frage wurde in mein Zimmer reingeschmissen, guckt dann in sein Buch und sagt, okay, wenn diese Frage reinkommt, dann kann ich dieses oder jenes Zeichen als Antwort rausgeben. Und nach außen wirkt das dann so, als ob da drin jemand sitzt, der ganz toll Chinesisch kann. In Wirklichkeit ist da drin aber jemand, der einfach nur gut Zeichentabellen auslesen kann. Der aber in keiner Weise ein Verständnis dessen hat, was er da tut. Der einfach nur Symbole verknüpfen kann, ohne diese Symbole zu begreifen in ihrer Bedeutung. Interessanterweise. Und genauso, sagt dieser John Searle, ist es auch mit dem Computer. Ein Computer ist kein intelligentes Wesen, weil ein Computer hat keine Gedanken, er hat kein Bewusstsein. Der Computer rechnet einfach nur ganz materiell Algorithmen durch. Natürlich können es manchmal sehr komplizierte Algorithmen sein, aber er ist kein bewusstes Subjekt. Außerdem hat ein Computer eben keine Gedanken über etwas. Er hat keine Absichten. Oder wenn er ein Wort hört, zum Beispiel das Wort Saft oder Wasser oder so, dann wird er nicht automatisch auch gleich an Trinken denken und eine Bedeutung damit verbinden, sondern er weiß einfach, er kann ein Wortfeld einprogrammiert bekommen, das Wasser eben zusammenhängt mit Glas, Trinken, Durst und so weiter. Aber das heißt nicht, dass er selber dann schon die Absicht hat zu trinken zum Beispiel. Er hat keine eigenen Ziele, so wie ein Mensch zum Beispiel. Man kann ihn höchstens so programmieren, dass er sich zufällig Ziele aussucht oder so. Aber dass ein Computer sagt, ich will mal meine Persönlichkeit weiterentwickeln und deswegen Chinesisch lernen, das kommt nicht von allein vor, oder dass ein Computer mal Fragen stellen würde, warum ist die Welt eigentlich so, wie sie ist, oder so, oder was ist der Sinn meiner Existenz als Computer? Ein Computer simuliert also nur rationales Denken, also das, was nach außen dann so ausschaut, als ob ein Mensch Schach spielt, aber er denkt und prozessiert seine Gedanken, seine Outputs doch in einer ganz anderen Weise. Man kann eigentlich gar nicht davon sprechen, dass er überhaupt Gedanken hat. Ihm fehlt die bewusste Einsicht in rationale, Gesetze, also Mathematik, Logik, Schach und so weiter. Er macht das, was ihm einprogrammiert worden ist, wie eine Maschine es halt tut. Aber das Innenleben fehlt ihm. Und das leitet uns schon weiter zur nächsten großen Frage. Ich habe gerade gesagt, dem Computer fehlt Bewusstsein. Und das ist gerade eines der ganz, ganz großen Fragen in der Hirnforschung. Was ist eigentlich Bewusstsein? Der Berliner Physiologe an der Charité in Berlin war der tätig, Émile Dubois-Raymond. Der hat schon 1872 ein berühmtes Zitat gebracht, Ignorabimus. Wir werden es niemals wissen. Er sagt, Schmerz, Geruch, Ich-Bewusstsein, dass ich ein Ich bin und mich als solches erlebe, das kann unmöglich nur aus physikalischen Gehirnvorgängen heraus entstehen. Das ist mehr, weil natürlich gehört mein Körper zu mir, aber ich bin mehr als mein Körper. Und auch der atheistische Philosoph Thomas Metzinger gibt zu, das Problem des Bewusstseins bildet heute die äußerste Grenze des menschlichen Strebens nach Erkenntnis. Trotzdem setzen sich natürlich Wissenschaftler dran und versuchen herauszufinden, was ist eigentlich Bewusstsein? So hat zum Beispiel Christoph Koch, einer der führenden Wissenschaftler momentan, gerade dieses Jahr, im Februar 2017, ganz neu, ein gigantisches Neuron entdeckt. Also so eine Nervenzelle, die sich wahrscheinlich sogar ums ganze Gehirn irgendwie rumspannt. Und er glaubt, dass genau diese Zelle eben dafür verantwortlich ist, dass wir ein Bewusstsein haben. Es ist ihm nämlich 2014 passiert, dass er an einer bestimmten Stelle eine Epilepsie-Patientin behandelt hat und festgestellt hat, wenn er an einer bestimmten Stelle stimuliert, so ähnlich wie bei den Parkinson-Patienten, dann wechselt die zwischen Wachheit und Teilnahmslosigkeit, Aufmerksamkeit und Lethargie sozusagen. Aber der Punkt ist wiederum, das heißt noch lange nicht, dass genau an der Stelle das Bewusstsein sitzt. Es kann hier einfach ein Aktivitätsschalter liegen, der eben manche Regungen möglich macht und andere nicht. Weil Bewusstsein als solches lässt sich gar nicht so einfach greifen. Bei Mäusen hat er das auch entdeckt. Aber es gibt auch ganz andere Meinungen. Christoph Koch glaubt eher so, das liegt irgendwo an einer bestimmten Stelle im Gehirn, das Bewusstsein. Der Hirnforscher Professor Andreas Engel zum Beispiel hat im Gehirn und Geist zur gleichen Zeit geschrieben, Bewusstsein entsteht nicht in einem einzelnen Hirnbereich, sondern durch das dynamische Zusammenwirken vieler Hirnregionen. Das ist ein sehr interessanter Satz. Bewusstsein entsteht nicht in einem einzelnen Hirnbereich, sondern durch das dynamische Zusammenwirken vieler Hirnregionen. Denn man muss sich mal bewusst sein, was machen Hirnforscher? Hirnforscher messen lediglich Aktivitäten im Gehirn. Also die können zum Beispiel sagen, hier im roten Bereich ist mehr Aktivität, wenn ich bestimmte Dinge tue, als wenn ich bestimmte Dinge eben nicht tue. Das heißt, die können immer nur Aktivitätsunterschiede messen. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, ich richte mein Bewusstsein jetzt auf irgendeinen bestimmten Gedanken und dann ist ein bestimmter Bereich besonders aktiv. Aber heißt das jetzt, dass deswegen das Gehirn das Bewusstsein erzeugt? Oder heißt das nur, dass bestimmte neuronale Vorgänge einhergehen, korrelieren mit meinen Gedanken? Also das ist eine ganz wichtige Frage immer. In dem Satz steckt drin, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Das ist hier schon unterstellt. Es entsteht nicht in einzelnen Hirnbereichen, sondern durch das Zusammenwirken vieler Hirnregionen. Das steckt ja da einfach so rein, aber es muss eigentlich erstmal gezeigt werden, dass es tatsächlich das Gehirn ist, das das Bewusstsein erzeugt und nicht umgekehrt, dass es vielleicht ein geistiges Bewusstsein wäre, das die Gehirnaktivität bewirkt. Ich kann jetzt sofort in Ihnen allen eine bestimmte Hirnaktivität erzeugen. Wenn ich Sie nämlich mal auffordere, daran zu denken, an die Zahl Pi zum Beispiel. Denken Sie mal an die Zahl Pi. 3,14159 und so weiter. Und jetzt könnte man bei Ihnen allen das Gehirn messen und man wird feststellen, die Hirnaktivität wird bei Ihnen allen irgendwo vielleicht sehr verschieden sein, aber vielleicht auch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Irgendwo werden so Areale aktiv gewesen sein, die mathematisch verwendet werden oder im Zusammenspiel mit Mathematik oft aktiv sind. Aber hat jetzt das Gehirn das Bewusstsein der Zahl Pi erzeugt oder war es umgekehrt der Gedanke an die Zahl Pi, der gewisse Hirnregionen aktiviert hat? Das bleibt der Hirnforschung wahrscheinlich verschlossen. Es hängt ganz stark mit weltanschaulichen Vorentscheidungen zusammen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das nennt man dann in der Hirnforschung das sogenannte Qualia-Problem. Das kommt aus dem Lateinischen. Quale heißt wie beschaffen. Denn das Verrückte ist, dass wir Dinge wahrnehmen, zum Beispiel wir sehen einen Regenbogen, aber wenn wir ins Gehirn reinschauen, ist da nirgends ein Regenbogen. Trotzdem sehen wir den. Das sind nur elektrische Ströme im Gehirn und Neuronen. Oder wir hören eine Symphonie von Bach. Aber da ist nirgends ein Ton im Gehirn. Das sind nur Neuronen, die aktiv sind. Oder ich spüre einen Schmerz. Ja, warum spüre ich einen Schmerz? Was ist das eigentlich, wenn im Gehirn nur elektrische Ströme fließen? Und das ist das große Rätsel. Ich erlebe etwas unmittelbar und nur ich erlebe es. Es kann sein, dass wenn ich sage, ich sehe, dass diese Frau hier vorne ein rotes Polohemd anhat, dann können wir zwar darüber sprechen, ja, alle werden zustimmen, das Polohemd ist rot. Trotzdem könnte es sein, dass jeder von Ihnen was völlig anderes sieht, weil eben der Eindruck, den jeder von uns hat, ein ganz anderer ist. Wir belegen den nur mit dem gleichen Wort rot. Aber welche inneren Eindrücke und Erfahrungen Sie wirklich haben oder machen, das bleibt Ihr ganz privates Geheimnis. Das ist Ihr eigenes Erlebnis und das hat niemand anders. Über das können wir uns nur austauschen. Das heißt, die erste Personperspektive, die Ich-Perspektive, gehört nur mir und niemand anders kann sie haben. Und der Wissenschaftler kann immer nur aus der dritten Personperspektive draufschauen. Das ist ein grundlegendes Problem bei der Erforschung von Bewusstsein, weil man zwar messen kann, was im Gehirn aktiv ist, aber man kann nicht wissen, was der Patient oder der Proband wirklich denkt oder erlebt. Und er kann es nur mit Worten kommunizieren. Da gibt es auch wieder so ein tolles Gedankenexperiment. Also Hirnforscher lieben es, Gedankenexperimente zu machen, weil es eben so schwierig ist und die Gedanken immer auch mit reinkommen müssen in die Hirnforschung. Also, man stelle sich vor, in 50 Jahren hat die Wissenschaft alles verstanden, was man über das Gehirn verstehen kann. Gedankenexperiment, wie gesagt. Und da gibt es eine Wissenschaftlerin, die heißt Mary, und die hat alles untersucht und verstanden, was mit Farbwahrnehmung zu tun hat. Sie hat nur ein Problem. Sie ist leider farbenblind. Sie weiß zwar alles, physikalisch, chemisch, biologisch, wie es dazu kommt, dass wir Farben sehen können und wie die unterschiedlichen Wellenlängen umgesetzt werden und so weiter und warum wir Farben sehen können, aber sie kann selbst keine Farben sehen. Und jetzt wird sie eines Tages operiert, was dann in der Zukunft auch möglich sein wird in diesem Gedankenexperiment, und auf einmal sieht sie selbst Farben. Und die Frage, die man jetzt stellen kann, ist, hat sie jetzt etwas Neues gelernt? Sie hat ja vorher schon alles gewusst über Physik, Chemie und Biologie. Das Einzige, was sie nicht konnte, ist, selbst diese Erfahrung zu machen. Und der Punkt ist, dass die vollständige wissenschaftliche Kenntnis noch nicht das Wissen impliziert, um dieses Gefühl, um diesen qualitativen Aspekt unserer Bewusstseinszustände, wie es sich anfühlt, Schmerz zu fühlen, wie es sich anfühlt, rot zu sehen. Die Existenz von bewusstem Erleben ist ein zusätzliches Faktum. Das heißt, dieses Ich-Erleben ist etwas, was wahrscheinlich eine Realität ist, ein Faktum, die der Wissenschaft prinzipiell nicht zugänglich ist, weil es eben an das Subjekt, an die Person, an das Ich gebunden ist. Und damit eng verbunden ist noch ein weiteres Problem dieses sogenannten reduktionistischen Materialismus, wenn man behauptet, alles ist nur Materie. Das hat der Genetiker Haldane mal sehr gut formuliert. Ist jetzt ein bisschen komplizierter Satz, aber sehr, sehr tiefsinnig. Wenn nämlich die Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind oder eben von Neuronen, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte, irrationale Prozesse entstanden ist. Warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht? Welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus oder der Materialismus sei wahr, dass also alles nur Materie oder Natur ist und es nichts Geistiges gibt? Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn ich also sage, meine Gedanken sind nichts anderes als das Feuern von Neuronen in meinem Kopf, was einfach im Lauf der materiellen Entwicklung so entstanden sein soll, warum sollte ich meinem Denken dann überhaupt trauen? Warum sollte es richtig sein? Das ist eine berechtigte, eine gute Frage. Und letztendlich sägt man damit den eigenen Ast ab als Wissenschaftler ab. Weil, wie Haldane schon richtig argumentiert, wenn das so ist, dass das hier nur ein Zufallscomputer ist, und ich würde ja nie einen Zufallscomputer kaufen, um ihn irgendwie meine Finanzen durchrechnen zu lassen oder so, weil es muss falsch werden, was dann rauskommt am Ende. Also ein Zufallscomputer würde man nicht kaufen, aber wenn unser Gehirn nur so ein Zufallscomputer ist, warum sollten dann unsere Gedanken richtig sein? Dann wäre unser Verstand nur das Produkt, eine Variante von Unverstand, von Unfällen in unserem Kopf sozusagen. Auch Jürgen Habermas sagt letztendlich, es gibt dann keine rationalen Gründe mehr. Wir könnten aufhören, diesen Vortrag hier zu halten und zuzuhören, weil es gibt keinen Grund mehr, überhaupt darüber zu sprechen. Es sind ja alles sowieso einfach nur materielle Wechselwirkungen, die aber nicht wahr sein müssen. Es gibt dann nämlich nur noch Ursachen, also materielle Ursachen, Impuls, Aktio gleich Reaktio, aber keine Gründe mehr, also zum Beispiel rationale Gründe, moralische Gründe, ethische Gründe. Rationales Denken muss nämlich frei auf Gründen basieren und nicht verursacht sein durch irgendwelche materiellen zufallsstatistischen Prozesse oder durch determinierte Prozesse. Also, das ist ein Grundproblem. Und das haben durchaus auch aktuelle Philosophen immer noch im Blick. Zum Beispiel der Philosoph Thomas Nagel, der vor kurzem ein Buch herausgegeben hat zum Thema Geist und Kosmos, in dem er ganz stark das materielle Weltbild, das materialistische Weltbild kritisiert. Er sagt zum Beispiel in diesem Buch, es wäre ein Fortschritt, wenn die säkulare theoretische Elite sich selbst vom Materialismus und vom Lückenbüßer-Darwinismus abnabeln könnte. Dieser Ansatz ist nicht in der Lage, eine adäquate Erklärung unseres Universums zu liefern. Und in seinem Buch gibt er eine ganze Reihe, teilweise sehr komplizierte, aber durchaus sehr ernstzunehmende Argumente, dass Bewusstsein und Rationalität eben nicht erklärt werden kann durch ein materialistisches Menschenbild. Dazu kommen noch andere Punkte, wie die Existenz, warum es überhaupt Leben gibt und warum unser Universum so toll auf die Existenz von Leben abgestimmt ist. Aber das wäre ein eigener Vortrag, den ich auch schon manchmal gehalten habe, aber nicht heute. Also wir sehen, Bewusstsein und das Qualia-Problem sind ganz, ganz große Fragezeichen für ein materialistisches Weltbild. Und wenn man dieses materialistische Weltbild ernst nimmt, dann kommt man tatsächlich auch an dieses große Problem, nämlich an die Frage, ist unser Wille überhaupt frei? Oder haben wir gar keinen freien Willen, sondern sind determiniert durch das, was in unserem Kopf passiert? Benjamin Libet hat dazu Ende der 70er Jahre angefangen, Experimente durchzuführen. Und zwar nahm er einfach hier Probanden und die sollten den Finger heben. Und er maß in dieser Zeit in bestimmten Regionen der Schädeldecke die Hirnströme. Und die Probanden sollten sich merken, bei welcher Stellung des Sekundenzeigers, der hier immer im Kreis lief, bei welcher Stellung sie die Entscheidung getroffen haben, den Finger zu heben. Und das fragte er dann danach ab, bei welcher Uhrzeit sie die Entscheidung getroffen haben. Und dann kam folgendes Ergebnis raus. Er maß diese Hirnstromaktivität, also erst ein positives Potenzial, das sich aufgebaut hat und das dann wieder umschwung, als die Bewegung erfolgt ist. Und das Spannende war, durchschnittlich die Zeit, in der die Probanden gesagt haben, hier habe ich mich entschlossen, den Finger wirklich zu bewegen, lag zu einem Zeitpunkt, als im Gehirn bereits Stromaktivität gemessen worden ist. Also da baute sich bereits so ein Hirnpotenzial auf und erst zu dem Zeitpunkt meldeten dann die Probanden, hier habe ich mich entschieden, den Finger zu heben. Und jetzt können natürlich Hirnforscher sagen, naja, das ist doch ganz klar, im Gehirn wird schon die Entscheidung vorbereitet und unser Bewusstsein sagt dann einfach nur noch, ja, ja, genau, ich will jetzt den Finger heben. Aber in Wirklichkeit haben eigentlich die Neuronen die Entscheidung für uns schon getroffen. Das Ganze ist ungefähr hier so 200 Millisekunden, bevor die Bewegung dann stattfindet. Aber schon etwa 500 Millisekunden vorher misst man eben dieses Bereitschaftspotenzial. Ist also unsere bewusste Entscheidung eine Illusion? Eine ernste Frage, die durchaus auch, wenn sie positiv beantwortet wird, für unser Rechtswesen enorme Konsequenzen hätte. Dann wäre ja alles, was wir tun, einfach nur die Konsequenz dessen, was sich in unserem Gehirn sowieso aufgebaut hat. Und würde natürlich unsere Alltagserfahrung eines freien Willens komplett widersprechen. Aber es gibt eine ganze Reihe Punkte, die man bedenken muss. Kritik, die an diesem Versuch geäußert wurden. Erstens mal, was hier gemacht wurde, war gar keine echte freie Entscheidung. Denn der Versuchsleiter hat von vornherein schon vorgegeben, heben Sie Ihren Finger. Das heißt, es ist eigentlich nicht überraschend, wenn im Gehirn bereits Aktivität zum Heben des Fingers messbar ist, weil der Proband wird ja den Finger heben. Die Frage ist nur, wann wird er ihn heben? Die Entscheidung, dass er den Finger heben wird, ist ja schon getroffen. Also das war die eine Sache. Es handelt sich hier nicht um die Entscheidung, will ich morgen nach Island umziehen oder nicht, also um eine völlig freie Lebensgestaltungsentscheidung, sondern es handelt sich um eine sehr kleine, kontrollierte Entscheidung, die in gewissem Maße sogar schon getroffen ist. Und dann in den Messungen selber. Liebet hat zunächst mal nur den Mittelwert angegeben, aber der Zeitpunkt der bewussten Entscheidung hat doch sehr, sehr stark variiert zwischen den Probanden. Der Wert lag sehr unterschiedlich bei über 900 Millisekunden vor der Bewegung bis zu gerade mal 4 Millisekunden vor der Bewegung. Und was das zeigt, ist, dass natürlich diese Methodik, sagen Sie mir mal, wann Sie sich entschieden haben und wo der Zeiger da gerade stand, ist natürlich enorm ungenau, weil jeder Proband da für sich andere Kriterien anlegt. Und letztendlich hat man auch weitere Experimente gemacht und festgestellt, dass wir immer noch die Möglichkeit eines Vetorechts haben. Also selbst wenn sich schon dieses Bewegungspotenzial aufgebaut hat, ist es möglich, die Entscheidung noch abzubrechen. Zum Beispiel John Dylan Haynes aus Berlin, den wir auch für unseren Dokumentarfilm interviewt haben, der hat ein ganz spannendes Experiment gemacht. Der hat Leute vor einen Computerbildschirm gesetzt und hat sie auf einen Stuhl gesetzt mit dem Pedal unten am Fuß und hat gesagt, wenn der Bildschirm grün ist, dann drücken Sie das Pedal und Sie bekommen einen Punkt. Wenn der Bildschirm rot ist und Sie drücken das Pedal, bekommen Sie einen Minuspunkt oder der Computer bekommt einen Punkt. Ziel ist es, Sie sollen gegen den Computer gewinnen. Gleichzeitig wurden die Hirnströme gemessen. Und der Computer hat die Gehirnströme analysiert. Und es war so, am Anfang haben die Probanden immer bei grünem Bildschirm gedrückt und Punkt nach Punkt gemacht. Dann irgendwann hat der Computer durch seine Algorithmen auslesen können aus dem Gehirnmuster, wann der Proband das Pedal drücken wird und hat schnell von grün auf rot geschaltet, sodass, wenn der Proband gedrückt hat, er auf rot gedrückt hat und einen Minuspunkt bekommen hat. Ganz fies natürlich. Wenn jetzt alles determiniert wäre, dann könnten diese Probanden nichts mehr machen. Dann würden die jetzt nur noch verlieren. Das Spannende war aber, dass nun die Probanden gemerkt haben, aha, wenn ich also so weitermache wie bisher, und dann drücke ich jetzt immer bei Rot. Deswegen haben die manchmal eben zwar sich entschieden zu drücken, aber dann doch nicht gedrückt, konnten also die Entscheidung wieder abbrechen. Der Computer hatte auf Rot umgeschaltet, dann wieder auf Grün und dann haben sie erst gedrückt und haben doch wieder den Punkt gemacht. Also sprich, es wurde deutlich, man kann diesen Computer, der die Hirnströme auslesen kann, überlisten. Und der Mensch hat die Möglichkeit eines Vetorechts, mindestens. Es gibt sogar noch andere Untersuchungen, da sollten Menschen oder Probanden einen Punkt verfolgen, der aber immer wieder verrückt wurde. Und da hat man festgestellt, dass man sogar bis zur letzten Millisekunde sozusagen immer noch den Finger nachführen kann, wenn der Punkt noch verrückt wurde. Auch wenn schon alles aufgebaut war im Gehirn sozusagen. Also von daher, dieses Liebet-Experiment taugt nicht mehr, um zu widerlegen, dass wir einen freien Willen hätten. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir tatsächlich einen freien Willen haben und eingreifen können in diese Kausalkette, die im Gehirn so abläuft. Und gleichzeitig ist es auch gut, dass eine ganze Reihe von solchen Mechanismen im Gehirn automatisiert ablaufen. Das erleichtert uns doch einiges, wie zum Beispiel den Herzschlag oder so, dass ich da nicht dauernd dran denken muss. Und es ist auch gut, dass ich nicht meinen Herzschlag bewusst ausschalten kann und sagen kann, Herz, hör jetzt auf zu schlagen. Also es hat alles so seine Vorteile auch. Manches ist eben automatisiert und anderes kann durch uns ganz bewusst auch beeinflusst und gesteuert werden. Tja, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, Gott im Gehirn. Natürlich haben sich Hirnforscher dann auch Gedanken gemacht, könnte es denn nicht sein, dass Leute nur deswegen an Gott glauben, weil es im Gehirn Regionen gibt, die uns vorspiegeln, dass es Gott gibt. Und die dann auch Erfahrungen mit Gott machen. Also, unabhängig davon, was Gott dazu denken wird, hier soll das etwa ein Witz sein, sie befinden sich hier. Michael Persinger hat diese Experimente gemacht und er hat einen sogenannten Gotteshelm erfunden. So einen gelben Motorradhelm, den hat er umgebaut, da hat er ein paar Magnetspulen reingebaut und dann hat er den verschiedenen Probanden aufgesetzt und hat dann verschiedene Regionen mit einem Magnetfeld stimuliert, das enorm klein war. Also etwa 20 mal so klein wie das Magnetfeld der Erde. Ein Mikrotesla. Also 0,00001 Tesla. Sehr kleines Magnetfeld, kaum spürbar. Aber er hat zumindest in seiner Forschung herausgefunden oder behauptet herausgefunden zu haben, wenn er eine bestimmte Region im Scheitellappen, also hier so schräg oben, stimuliert, und zwar auf der linken Seite, dann hören eine ganze Reihe seiner Probanden Stimmen und interpretieren diese als externe Stimmen. Gleichsam, als würde ein Engel zu ihnen sprechen. Für manche waren es Engel, für manche war es Gott, für andere waren es UFOs oder sonstige Wesen, Verstorbene, wie auch immer. Das alles ist wohl passiert. Wenn er es nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite macht, dann, genau, und interessanterweise links sitzt natürlich auch das Sprachzentrum im Gehirn oder zumindest eine Region, die sehr stark aktiv ist oder wichtig ist für Sprachverständnis. Wenn er es auf der rechten Seite macht, dann hören die keine Stimmen, sondern spüren die Gegenwart eines anderen Wesens. Gleichzeitig waren diese konkreten Erfahrungen aber sehr abhängig von der Prägung. Man kann das Ganze schön populärwissenschaftlich nachlesen in dem Buch Die Vermessung des Glaubens von Ulrich Schnabel, wo er sich auch mit so Untersuchungen zur Wirksamkeit von Gebet für Gesundheit und so weiter auseinandersetzt und es relativ neutral anschaut als Skeptiker. Okay, also soweit Michael Persinger, der eben sagt, Gott kann einfach induziert werden im Gehirn. Jetzt hat eine schwedische Gruppe gesagt, das ist ja interessant, das wollen wir mal nachmachen. Sind dann zu dem hingefahren, haben sich die Daten geben lassen, wie er das alles gemacht hat und haben das Ganze in Uppsala in Schweden nachgebaut. Und haben dann eine Doppelblindstudie durchgeführt, was Persinger nicht gemacht hatte. Doppelblindstudie heißt, dass sowohl derjenige, der getestet wird, also der den Helm aufhat, als auch derjenige, der das Magnetfeld steuert und den Versuch durchführt, wussten beide nicht, ob ein Magnetfeld tatsächlich aktiv ist oder nicht. Denn es könnte ja auch ein Artefakt sein, weil Fakt ist, diese Probanden, die sitzen eine halbe Stunde lang im dunklen Raum, ganz alleine. Und sie wissen, oder ihnen wurde gesagt, ein Magnetfeld wird sie stimulieren und sie werden deswegen spannende Erfahrungen machen. Mit der Erwartung gehen die da schon rein. Und jetzt hat man festgestellt in Schweden, dass die Kontrollgruppe genauso viele mystische Erfahrungen gemacht hat, wie die magnetstimulierte Gruppe. Und auch wie bei Persinger, nicht jeder, aber eben ein Teil. Und letztendlich folgert die Gruppe um Per Granqvist daraus, es gibt keinerlei Hinweise auf eine Wirkung der magnetischen Felder, die Persinger angeblich postuliert. Und es scheint viel mehr davon abzuhängen, welches Persönlichkeitsprofil die Person schon mitbringt. So hat zum Beispiel Richard Dawkins, einer der bekanntesten Atheisten weltweit, auch bei Persinger sich auf diesen Stuhl gesetzt und den Helm aufgesetzt und bei ihm haben diese Magnetfelder offenbar nicht gewirkt. Er hat keine mystischen Erfahrungen gemacht, überraschenderweise, während andere das wiederum behauptet haben. So, Persinger lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, ist ja klar, seine Wissenschaft ist ja trotzdem seriös und so, ne? Also deswegen sagt er, also die Gruppe in Schweden, die hat es einfach falsch nachgebaut, denn sie hätten auf jeden Fall mindestens einen Unterschied zwischen rechts und links feststellen müssen, den die eben auch nicht festgestellt haben, und die verschiedenen Hirnregionen, die er angesteuert hat. Die Grundfrage ist aber, egal wer jetzt recht hat, ob Persinger recht hat oder ob Granqvist recht hat, lassen wir mal einfach dahingestellt. Das ist jetzt einfach ein Streit zwischen Forschungsgruppen. Die Grundfrage ist, angenommen, ich könnte ein Kuchenerlebnis induzieren. Ich hätte so einen schönen Helm, rosa am besten, den setze ich Ihnen auf und dann schalte ich das Magnetfeld an und auf einmal haben Sie das Erlebnis eines Kuchens, den Sie gerade aufessen. Würde das beweisen, dass es Kuchen gar nicht gibt, sondern dass Kuchen nur ein Phänomen in unserem Kopf ist? Natürlich nicht. Das Einzige, was dadurch bewiesen wäre, ist, dass unser Gehirn die Fähigkeit besitzt, Geschmack wahrzunehmen oder ein Geschmackserlebnis zu erzeugen. Unter anderem dann, wenn ich einen Kuchen esse oder eventuell dann eben auch, wenn ich gewisse Bereiche im Gehirn stimuliere. Das hat jetzt interessanterweise noch keiner ausprobiert. Mir ist zumindest kein Versuch dazu bekannt, dass man versucht hat, Geschmackserlebnisse durch Magnetfelder zu induzieren. Aber der Punkt ist, es ist völlig egal, was dabei rauskommt. Das Einzige, was gezeigt ist bei diesem Gottesexperiment ist, wenn Leute Gotteserfahrungen machen, dann zeigt das, dass unser Gehirn in der Lage ist, Gotteserfahrungen zu machen. Und das würde mich persönlich jetzt nicht weiter überraschen, weil die Weltgeschichte ist voll davon. Und als Christ glaube ich auch, dass uns Gott natürlich auch so gemacht hat, dass wir Gotteserfahrungen machen können. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn unser Gehirn in der Lage ist, Gott zu erfahren. Eine andere Frage, die man auch noch an Persinger stellen sollte, ist, was ist denn eigentlich eine Gotteserfahrung? Ist eine Gotteserfahrung immer so etwas Mystisches, dass ich eine Stimme höre oder dass ich eine Präsenz neben mir spüre? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die meisten meiner Gotteserfahrungen ganz anders aussehen. Ich habe meine Gotteserfahrungen zum Beispiel, wenn ich in der Bibel lese und wieder irgendwie eine neue Erkenntnis über die Zusammenhänge der Geschichte und dessen, was Gott mit uns vorhat, entdecke oder so. Dann habe ich so den Eindruck, wow, toll, jetzt habe ich wieder ein Stück mehr von Gott verstanden. Das ist für mich eine Gotteserfahrung. Oder wenn ich im Alltag merke, wie Gott in irgendeiner Weise die Ereignisse so lenkt, dass ich den Eindruck habe, boah, das hätte ich jetzt nicht planen können. Aber es ist so gekommen. Also Gotteserfahrungen, würde ich sagen, kann man eben nicht reduzieren auf so eine Präsenzerfahrung oder sowas Mystisches, wie es Persinger gemacht hat. Also letztendlich, was Persinger lediglich gezeigt hat, ist, dass das menschliche Gehirn mystische Erfahrungen machen kann. Er hat aber weder widerlegt, dass Gott existiert, noch hat er Gottes Erfahrungen überhaupt richtig definiert, aus meiner Sicht. Denn Gottes Erfahrungen sind viel mehr. Gerade weil Gott ja eine Person ist, kann man sehr unterschiedliche Erfahrungen mit ihm machen. Okay, jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Grundsätzlich gilt, Hirnforschung kann immer nur die Aktivität von Hirnregionen messen, aber nicht deren Inhalte. Wichtiger Punkt. Die Inhalte bleiben immer der ersten Person, also mir, vorbehalten und sind zwar bei vorherigem Training, wie zum Beispiel bei diesem Computerexperiment mit dem roten und dem grünen Bildschirm, aufgrund der Hirnaktivität bei einer bestimmten Person gegebenenfalls vielleicht sogar vorhersagbar. Man kann das Ganze nämlich sogar verwenden, um mit Koma-Patienten zu kommunizieren. Koma-Patienten können oft überhaupt keine Lebensäußerungen mehr von sich geben und viele denken sogar, sie sind tot. Aber man hat festgestellt, wenn man denen so einen Hirnstromapparat aufsetzt, ein EEG zum Beispiel, dann kann man, wenn man sagt, denken Sie jetzt mal an Ihr Elternhaus, eine bestimmte Hirnaktivität messen. Und wenn man ihnen dann sagt, und jetzt denken Sie mal an einen rosanen Elefanten, eine andere Hirnaktivität messen. Und dann kann man denen Fragen stellen und sagen, wenn Sie mit Ja antworten, denken Sie an den rosa Elefanten, wenn Sie mit Nein antworten, denken Sie an Ihr Elternhaus. Und so kann man mit denen tatsächlich noch rational kommunizieren. Eine enorm spannende Perspektive für die Kommunikation mit Koma-Patienten in der Zukunft eventuell. Oder auch Stephen Hawking zum Beispiel kommuniziert auf ähnliche Weise inzwischen. Also Bewusstsein, Wille, Absichten, logische Gedanken sind ein essentieller Bestandteil unseres Menschseins. Und zu behaupten, dass das alles nur eine Illusion ist, ist, glaube ich, eine ganz steile Behauptung und widerspricht komplett unserer Alltagserfahrung und hat eine ganze Reihe von Problemen. Im reduktionistischen Materialismus sind sie aber alle nur Illusionen und verursacht allein durch die Neuronenaktivität. So, deswegen gibt es Leute, die dann sagen, okay, das Denken und so weiter braucht zwar eine materielle Basis, aber es lässt sich nicht darauf reduzieren. Denken und Geist ist mehr als Materie. Also mentale Phänomene sind nicht auf ihre neuronale Struktur reduzierbar. Aber sie brauchen einen materiellen Träger. Das würde jetzt der nicht-reduktionistische Materialist sagen. Hat natürlich das Problem, ja, was sind denn dann mentale Phänomene? Was ist denn dann das Denken dann, wenn es nicht rein materiell ist? Was ist denn dann noch da? Und Materialisten würden natürlich immer noch sagen, es gibt keinen objektiven Geist. Sie würden einfach nur sagen, das ist einfach ein System, das sich nicht auf seine Bestandteile reduzieren lässt, aber es ist eben mehr als seine Bestandteile, aber nicht wesensverschieden. Es ist immer noch Materie letztendlich. Man hat dann aber folgendes Problem. Die ganze Frage außerkörperliche Erfahrungen, Out-of-Body-Experiences oder Lebensrückblickerfahrungen, Nahtoderfahrungen, Erscheinungen, andere mystische Erfahrungen, die quer durch die Menschheitsgeschichte bezeugt werden. Also ganz interessant zum Beispiel von Hieronymus Bosch aus dem 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts, ein Bild mit so einem Tunnel hier zum Beispiel. Hat man sogar bei griechischen Philosophen schon berichtet. Nahtoderfahrungen sind keine Einzelfälle, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Sie sind zigtausendfach bezeugt bei etwa einem Drittel aller, die dem Tode nahe waren, also komatös waren, und zwar kulturübergreifend. Egal, ob man das in Amerika anschaut, in Europa, in Afrika, in Asien. Eine Studie zeigte, dass 4%, also 50 von 2000 Befragten in Deutschland, sagten, sie hatten schon mal so eine Nahtoderfahrung. Gemeinsame Elemente waren ein warmes Licht, ein Tunnel, den eigenen Körper verlassen zu haben, Erscheinungen von Engeln oder Verwandten oder anderen Wesen irgendwie gehabt zu haben, so eine Art Lebensrückblick gehabt zu haben, ein Gefühl von Frieden oder von Leere oder von Panik irgendwie gehabt zu haben, also irgendein ganz tiefes Gefühl, positiv oder negativ. Das kann man inzwischen nicht mehr einfach leugnen. Medizinisch wurde das häufig sehr gut dokumentiert, ganz klare Komasymptome. Gehirn zeigt eine EEG-Nulllinie, EKG, wenn es gemessen wurde, auch eine Nulllinie. Die materielle Basis, die Gehirnaktivität für solche Erlebnisse würde also definitiv fehlen. Wie kann man das rein materialistisch erklären, dass Menschen offenbar Wahrnehmungen machen, während die körperliche Basis komplett weg ist, wenn keine Seele, nichts Geistiges den Körper verlassen kann? Es gibt für solche Phänomene aber natürlich auch eine ganze Reihe naturalistischer Erklärungen. Ich könnte sagen, naja, da passieren einfach besondere Phänomene unter Sauerstoffmangel, bestimmte Rezeptoren werden aktiv. Ich gehe da jetzt nicht in die Details rein, kann ich gerne nachher nochmal näher erklären, wenn es jemanden interessiert. Das Problem ist natürlich, man kann immer sagen, das sind Erfahrungen, die nur der gemacht hat in seinem Kopf, aber wir haben außen ja nichts gesehen. Von daher, woher wollen wir wissen, dass es nicht nur Einbildung ist? Vielleicht wurden, und das ist natürlich die krasseste Erklärung, vielleicht wurden ja sogar nur Erinnerungen im Gehirn abgespeichert an etwas, was gar nicht stattgefunden hat. Vielleicht spielt ja einfach der Hippocampus verrückt und man erinnert sich an etwas, was eben gar nicht passiert ist. Und die wachen wieder auf und denken, sie hatten eine Nahtoderfahrung und in Wirklichkeit war da gar nichts, sondern es ist nur eine Erinnerung abgespeichert worden. Trotzdem sind diese Erfahrungen für diese Patienten oft sehr, sehr real. Also zum Beispiel Professor Ulrich Eibach hat auf unserer Webseite einen Text über Todesträume, wo er auch von solchen Leuten erzählt. Es gibt aber auch Nahtoderfahrungen, die man nicht so einfach wegargumentieren kann. Nämlich Leute, die etwas erlebt haben, was man nachprüfen kann. Also zum Beispiel gibt es einen Fall von einer Patientin, die sagt, sie hat sich aus dem Körper gelöst und ist aus dem Hospital sogar raus über das Krankenhaus und hat auf dem Krankenhausdach einen roten Turnschuh gefunden, bei dem die Schnürsenkel nach innen geklappt waren. Und dann, als die eben wieder zu sich kam, ist der Pfleger hochgegangen und hat den Schuh da tatsächlich gefunden. Man kann natürlich immer noch sagen, na, vielleicht haben die das auch abgemacht, weil das ist natürlich auch eine tolle Sensationsmeldung. Also klar, das ist auch natürlich diskutierbar, ob hier zwei sich zusammengetan haben, um Sensationsmeldungen loszutreten. Es gibt aber auch Beispiele davon, dass Leute, die im Koma lagen, wissen, in welche Schublade die Krankenschwester ihre Brille gelegt hat, weil sie es gesehen haben wollen. Und die Krankenschwester selber hatte sich nicht mehr daran erinnert, zum Beispiel, wo die Brille überhaupt lag, weil die dann inzwischen im anderen Zimmer waren. Ich meine, der Patient wird dann rausgeschoben, wenn der Vorfall wieder vorbei ist. Und dann ist die Brille vergessen worden in der Schublade zum Beispiel. Oder dass Leute einen verstorbenen Bruder getroffen haben, dessen Existenz die Eltern verschwiegen hatten. Und der fragt dann seine Eltern, hatte ich eigentlich mal einen Bruder? Ich habe da jemanden getroffen, als ich gerade im Koma lag. So ein Motto. Oder jemand, der einen sterbenden Freund trifft, der ihn um Vergebung bittet, dass er ihm damals die Verlobte ausgespannt hat und dann selber geheiratet hat. Und als der Koma-Patient wieder aufwacht, erfährt er, dass genau dieser Freund in dieser Zeit gestorben ist. Also spannende Erlebnisse. Berichte über Tätigkeiten von Verwandten, Berichte von Unfällen, die nahe dem Krankenhaus passiert sein sollen, Blinde, die plötzlich sich an die Farben erinnern können, die das OP-Personal angehabt hat. Also jedenfalls Dinge, die schwer irgendwie einfach so wegzuwischen sind mit Illusionsargumenten. Natürlich will man das auch wissenschaftlich untersuchen. Da gibt es in England auch das sogenannte AWARE-Projekt. Da hat man extra so einen Raum aufgebaut hier. Wenn Sie das hier lesen können, sind Sie tot. Sozusagen, also sprich, falls sich so eine Seele mal aus dem Körper lösen sollte, man hat auf den Schränken dann verschiedene Bilder und so weiter versteckt und dann sollen die sagen, was da liegt. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt und das wundert natürlich dann Materialisten auch nicht, weil die sagen, naja klar, da löst sich ja auch nichts und das ist für sie natürlich wieder ein Hinweis darauf, dass sowas gar nicht passieren kann. Wir merken bei diesem Punkt auf jeden Fall, wir kommen hier an eine Weltanschauungsgrenze. Für den Materialismus kann es Bewusstsein ohne Gehirn nicht geben. Es muss eine rein natürlich materielle Erklärung geben. Wenn man Dualist ist und sagt, dass der Mensch eigentlich eine Seele ist, also etwas Geistiges, die aber im Körper wohnt, dann sind Nahtoderlebnisse möglich. Aber das ist noch kein Indiz für die Richtigkeit einer bestimmten Religion. Denn was diese Leute erleben, das kann ja auch völlig unterschiedliche Ursachen gehabt haben. Also da mit den Inhalten wäre ich sehr vorsichtig, aber was solche Nahtoderlebnisse durchaus andeuten könnten, ist, dass Bewusstsein nach dem körperlichen Tod weitergehen kann. Also ich fasse nochmal zusammen. Drei Modelle haben wir gehört. Erstens den reduktionistischen Materialismus. Der sagt, Bewusstsein ist nichts anderes als Neuronenaktivität und auch kausal determiniert von den Naturgesetzen. Alles geht einfach mit natürlichen Dingen zu. Und alles Geistige, zum Beispiel unsere Ich-Erfahrung, ist nur eine Illusion, determiniert von der Materie. Letztendlich ist alles irrational. Es gibt nur Ursachen, keine Gründe, mit allen Implikationen. Dann gibt es den sogenannten nicht-reduktionistischen Materialismus, der sagt, ja, es kann kein Bewusstsein ohne Gehirn geben, aber Bewusstsein ist letztendlich etwas, und man nennt das dann emergent, etwas Emergentes. Es hat eine kausale Wirkung auf die Neuronen und Gedanken können Materie tatsächlich verändern und steuern. Das ist erstmal plausibel, weil die natürliche Basis fürs Mentale, die kann man auch beobachten und so weiter, und mentale Phänomene andererseits, die für uns sehr wichtig sind, werden auch als real angesehen. Das Problem ist nur, warum oder was sind dann diese mentalen Phänomene? Was ist Bewusstsein und wie kann es die Natur beeinflussen, wenn es irgendwie was anderes ist, aber trotzdem nichts anderes? Also das hat einfach so ein bisschen Definitionsprobleme. Und trotzdem auch noch die Frage, woher kommt die kausale Freiheit des menschlichen Willens? Dass der Mensch aus heiterem Himmel sein ganzes Leben umkrempeln kann, durch eine Entscheidung, die er einfach mal so trifft. Im Dualismus wiederum würde man sagen, der Geist ist real, es gibt nicht nur Materie, es gibt auch etwas Geistiges und das ist wesensmäßig verschieden von Materie. Das erklärt dann eben, warum Geist und Materie oder Geist nicht ganz auf Materie reduzierbar ist, aber durchaus damit einhergehen kann. Und das erklärt eben auch die Nahtoderfahrungen. Die große Frage im Dualismus ist, ja, wie funktioniert denn dann diese Wechselwirkung zwischen einem nicht materiellen Geist mit Materie? Und wie soll man den Geist überhaupt nachweisen können? Ist das nicht einfach ein Konstrukt, sozusagen? Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, was ist denn jetzt dann Dualismus? Also ist das Konzept nicht ziemlich beliebig? Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wie die griechischen Philosophen oder wie manche animistischen Völker, ja, diese Seelen, also griechische Philosophen sagen, die Seelen sind gefangen im Körper und beim Tod werden die Seelen endlich wieder freigelassen. Es ist vielleicht so, dass der Körper was Negatives ist. Oder ist es so wie in manchen animistischen Vorstellungen, dass Seelen sich mal hier den Körper aussuchen und mal als Tier herumwandeln oder mal in einem menschlichen Körper und mal in diesem, mal in jenem. Das wirkt dann schon ziemlich beliebig. In der christlichen Vorstellung ist das eben nicht mehr so beliebig, sondern da wird deutlich, dass Gott sich da was dabei gedacht hat und auch einen speziellen Körper für eine spezielle Seele gemacht hat. Und wenn man sich die Bibel mal anschaut, dann steckt die eigentlich voll von Hinweisen auf den Dualismus. Also, zum Beispiel bei Jesus. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also, es gibt Menschen, die können nur den Leib töten, aber der Seele nichts anhaben. Aber Gott selbst, der hat Macht über Leib und Seele und deswegen fürchtet euch vor Gott und nicht vor dem Menschen oder vor denen, die der Seele letztendlich nichts anhaben können, weil die nämlich Gott gehört. Und so ist es auch bei Jesus, als er stirbt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Sein Körper war tot, sein Geist war lebendig. Das sagt auch Petrus. Denn er sagt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm, also in dem Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. Das heißt, hier geht es darum, dass der Geist Jesu in irgendeiner Weise anderen Geistern etwas verkündigt hat. Was auch immer das bedeutet. Das heißt noch nicht, dass die eine Entscheidungsmöglichkeit oder sonst irgendwas hatten. Das heißt einfach nur, dass in irgendeiner Weise der Geist Jesu kommuniziert hat mit den Geistern, die offenbar irgendwo noch vorhanden waren von Menschen, die vorher mal gelebt haben. Oder Petrus über sich selbst. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Er spricht mit seiner Hütte von seinem Körper, dass er bald eben sterben soll. In seinem zweiten Petrusbrief merkt man schon, dass Petrus seinen Nachlass letztendlich regelt. Und ganz ähnlich auch Paulus. Auch Paulus verwendet dieses Bild vom Haus und von der Hütte. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Und jetzt wird's spannend, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Das kann jeder nachvollziehen, der schon mal körperliche Schmerzen gehabt hat, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Also sprich, wir wollen lieber nicht erst sterben, der Körper soll nicht erst ausgezogen werden und wir sind nackt ohne Körper, sondern wir wollen gleich überkleidet werden mit dem neuen Körper, der bei der Auferstehung der Toten jedem wieder gegeben wird, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also er wünscht sich eigentlich, ach, möge doch Jesus wiederkommen, bevor ich sterbe, damit ich sofort den Auferstehungsleib habe und nicht erst durch diesen leiblichen Tod gehen muss. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Also, nochmal zusammenfassend, dieses christliche Modell des Dualismus. Gott erschafft den Menschen als einen materiellen Körper, der aber fest von der Seele, von der eigentlichen Identität des Menschen bewohnt wird. Und der Körper ist dabei etwas Positives, wenn man sich das anschaut. Zwar etwas, was dem Verfall ausgesetzt ist, von daher eben auch etwas Vorläufiges ist und durchaus auch negative Komponenten hat, aber es ist nicht wie bei den Griechen, wo der Leib das Gefängnis für die Seele war, weil es die seelische Freiheit eingeschränkt hat, sondern wir sollen unseren Körper pflegen und lieben. Es ist ein Geschenk Gottes für uns. Und die Seele ist im Grunde genommen im ganzen Körper präsent, wie Gott im ganzen Universum. Aber das heißt nicht, wenn ich meinen Arm amputiert wird, dass ich deswegen weniger ich selbst wäre. Oder wenn in meinem Gehirn irgendwas nicht mehr funktioniert, dass ich dann immer noch weniger ich bin. Ich bin immer noch ich, auch wenn meine Funktionalität dann halt vielleicht eingeschränkt ist. Und nach dem Tod kommt es nach christlichem Verständnis zu einem endkörperlichen, bewussten Zustand der Seele, der dann darauf wartet auch, das wird in der Offenbarung dann auch mal deutlich, dass irgendwann der neue Körper kommt, wie es auch Paulus vorher formuliert hat. Also, um es zusammenzufassen, ich würde sagen, man kann uns vielleicht mit einem Pianisten vergleichen, der Klavier spielt. Dieser Pianist ist der Geist, die Seele des Menschen und der Körper ist das Klavier. Wenn ich beim Klavier die Tasten oder die Saiten rausreiße, habe ich ein Problem, dann funktioniere ich nicht mehr so, wie ich eigentlich funktionieren sollte. Aber das ändert nichts, dass ich bin. Ich bin immer noch der, der in die Tasten greift und der die Tasten also gut spielen kann, wie sie sich noch spielen lassen. Und zum Abschluss noch, dieses ganze Thema ist einfach ein sehr umfassendes, aber Prediger 3, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende, also auch was unser Bewusstsein denn nun wirklich ist. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt, hat guten Mut bei allen seinen Mühen. Das ist eine Gabe Gottes. Also, das Körperliche wird wertgeschätzt. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Und genauso wenig können wir von unserem Ich etwas zutun oder wegtun. Denn wenn Gott will, dass wir ewig leben, dann werden wir das auch tun. Und das ist auch etwas Beruhigendes. Und das tun wir dann hoffentlich auch in Gemeinschaft mit diesem Gott, der uns so viel Gutes getan hat.